Schönen guten Morgen zusammen. Da war der Zeigersprung. Es freut mich, dass ihr hierher gefunden habt am Samstagmorgen und euch für IoT bei der Deutschen Bahn interessiert, beziehungsweise die Lehren daraus. Bevor wir starten, ganz kurzer Werbeblock. Mein Name ist Holger Koch. Ich bin Mitarbeiter der DB Sistel. Ich bin Product Owner vom Team Diagnostics und wir beschäftigen uns mit angewandter IoT. Also wir realisieren echte IoT-Projekte. Und wenn ich nicht gerade für die Bahn unterwegs bin, dann engagiere ich mich noch im Bitkom für Open Source. Ich bin Vorstandsmitglied im AK Open Source. Und wenn mir es erlaubt sei, möchte ich noch ein klein wenig Werbung machen. Wer am 18. September noch nichts vorhat, der ist gerne eingeladen zur BFOS 25. Das ist das Bitkom Forum Open Source Software in Erfurt. Es ist eine Ganztagesveranstaltung, ist eintrittsfrei, also man muss kein Bitkom-Mitglied sein oder irgendetwas, ist kostenneutral. Wer sich dafür interessiert, einfach mal nach BFOS 25 suchen auf den Bitkom-Seiten, sich anmelden und gerne dazukommen. Und dann möchte ich noch ein paar Worte verlieren zu unserer Company. Die DB Sistel ist eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn. Und wir sind der Digitalpartner für alle unsere Konzerntöchter. Wir haben im Moment über 7000 Mitarbeiter an den drei Hauptstandorten Frankfurt, Berlin bzw. Erfurt, wobei der Standort massiv an Bedeutung gewonnen hat. Wir haben eine Flex-at-Work-Regelung und es gibt viele Kollegen, die de facto noch nie in dem Büro waren an dem Hauptstandort. Das funktioniert trotzdem hervorragend. Wir betreiben über 500 Verfahren für die Deutsche Bahn in der Cloud und machen noch so ein paar KPIs. Wir haben 15 Millionen E-Mails, die jeden Monat konzernweit auf Spam und Viren und Schadsoftware geprüft werden müssen. Wir managen 330.000 Smartphones, Tablets und wer auf der Suche ist nach einer neuen Herausforderung, dem sei doch gern die Seite db.de/karriere empfohlen. Da ist für jeden was dabei, auch wenn er für seinen Nachwuchs, für seine Kinder vielleicht einen Ausbildungsplatz sucht oder berufsbegleitendes Studium oder was auch immer. db.de/karriere findet man definitiv was Schönes. Okay. Heute, das ist der dritte Talk aus einer Reihe. Wir haben 2023 angefangen mit einer Einführung. Da haben wir innerhalb von einer Stunde ein komplettes IoT-Projekt hochgezogen. Mit allem, was man dazu benötigt, auf der Basis von Thingsboard. 2024 sind wir dann tiefer eingestiegen, sprich, wir haben uns die einzelnen Komponenten näher angeschaut, haben uns Architekturen angeschaut, wie kann ich mir ein Thingsboard hochbauen, vielleicht für meinen kleinen Heimanwendungsbereich, wie kann ich es für eine riesen Firma mit Milliarden Metriken hochziehen. Und 2025, das ist der Abschluss. Ja, vielleicht, vermutlich der Abschluss. Warum machen wir das eigentlich? Ne? Vielleicht gibt es 26 nochmal einen Talk, mal schauen. Dann zu IoT geht wie Edge und so weiter, aber das müssen wir mal schauen. Wer hat denn schon mal was von Thingsboard gehört? Oh, hervorragend. Wer war denn schon mal in den Vorgänger-Talk? Gut, ziemlich deckungsgleich, hervorragend. Okay, also, dann machen wir eine ganz kurze Einführung zu Thingsboard. Und dann schauen wir uns 5 Projekte an und vor allen Dingen, was haben wir dabei gelernt? Und diese Lernen, die möchte ich gerne an euch weitergeben. Vielleicht nützt es euch bei der eigenen Realisierung von IoT-Projekten. Kurze Einführung zu Thingsboard. Thingsboard ist eine Open-Source-Software, ist relativ neu. Das erste Code-Release war 2016 im Dezember. Es ist ein Projekt, das wurde in der Ukraine gegründet und wächst seitdem mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Mittlerweile ist es de facto der Marktführer in Open-Source-basierten IoT-System. Es ist mittlerweile ein Ökosystem, was nicht nur die eigentliche Kernsoftware hat, also das Thingsboard, sondern auch mit IoT-Gateway, wie kann ich lokale Datenquellen anbinden, Datenanalyse, Auswertung, Anomalie-Detection und so weiter mit Trends und Ähnliches. Es steht unter einer Open-Source-Apache-Lizenz 2. Da gucken wir uns aber gleich das nochmal näher an. Und das Gute ist, es ist eine Software, die komplett über API gesteuert werden kann, aber auch eine sehr einfache, gut benutzbare Benutzeroberfläche bietet. Und alle Aspekte, die man für IoT benötigt, werden abgedeckt. Also egal, ob das die Speicherung ist, die Visualisierung, Reporting, Scheduling, Alerting. Man hat eine sehr mächtige Regel-Engine dahinter, wo man irgendwelche Workflows ansteuern kann und so weiter. Hier haben wir mal eine Seite von BlackHub Open Hub. Immer eine gute Idee, wenn man sich eine Open Source Software anschaut und die einsetzen möchte. Wie sieht es da aus? Wie vital ist denn das Projekt? Ich habe mir mal ein paar Screenshots von Open Hub mitgebracht. Anhand der Commits oder auch der Wachstumsquote über die Jahre und so weiter kann man gut erkennen, das ist ein sehr vitales Projekt. Das lebt, das wächst kontinuierlich dazu. Und auch die Security-Seite sieht hervorragend aus. Ja, wir haben hin und wieder mal ein Finding gehabt. Wir führen regelmäßig Pentests durch. Die waren aber durch die Bank nicht kritisch und wurden immer sehr, sehr zeitnah behoben. Sprich, das ist auch eine hervorragende Zusammenarbeit mit Pfingstboard.io, also der Firma, die hinter der Software steckt. Und hier haben wir noch eine kurze Übersicht. Was gibt's für Geschmacksrichtungen von Pfingstboard? Es ist ein Open-Core-Modell. Für die Kernsoftware, für das eigentliche Pfingstboard. Die Community Edition ist ja ein Stück weit abgespeckt. Allerdings alles, was man wirklich braucht, ist darin enthalten. Die weiterführenden Features wie Rule-Based Access Control, Gruppenberechtigung und so weiter, Integrations, das braucht man dann eher im Enterprise-Umfeld und dafür ist dann auch die Professional Edition gedacht und die setzen wir auch ein. Und wer mag, der kann auch super günstig mit der Cloud-Variante von Pfingstboard.io starten und das ist dann eine super niedrige Einstiegshürde. Okay, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Und wir starten mit was Einfachen, Wassermelder. Beim Wassermelder, da kam es dazu, wir wurden von Kundenseite angesprochen, aufgrund der starken Wetterereignisse im Dezember beziehungsweise im Januar 24, also Dezember 23, Januar 24. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, da war ja eine ganz merkwürdige Wetterlage. Es hatte unheimlich viel geschneit und mit einmal kam eine extreme Warmfront. Innerhalb kürzester Zeit kamen sehr, sehr viele Wassermassen, es gab wieder Überschwemmungen und auch große Teile unserer Anlagen waren davon betroffen. So, und da hat der Kunde gesagt, okay, könnt ihr uns den Wasserstand in Kabelschächten messen? Oh, sicher, ist überhaupt kein Problem, können wir tun. Der Kunde kam de facto schon mit einer Lösung. Der hat dann auch gesagt, ja, ich hätte gerne irgendwie diesen Sensor. Das war so ein Ultraschallbasierter. Und ja, können wir tun. Ne? Das bedeutet aber, das ist ein Aktivsensor. Sprich, wir müssen den Sensor alle Nase lang aufwecken. Wir müssen seine Messen durchführen. Das ist energetisch relativ teuer. Ne? Das heißt, eine autarke Lösung läuft dann vielleicht 2-3 Jahre. Ne? Man kann auch nicht beliebig große Akkublöcke dahin bringen. Ist schwierig. Im Gespräch mit dem Kunden hat sich dann irgendwann mal rausgestellt, was der eigentlich will. Er wollte wissen, ob das Wasser eine gewisse Höhe überschreitet und dann über Kabelbrücken reinläuft. Da haben wir dann von einer ganz anderen Sache geredet. Also sprich, wir brauchten wirklich nur einen einfachen Sensor. Wenn der nass wird, dann wird der Sensor aufgeweckt und sagt Bescheid hier, ich habe nasse Füße, bitte irgendwas machen. Ja, und dann ist dieses Gerät herausgekommen, also sprich super einfach, das ist auch wichtig, damit es kosteneffizient herstellbar ist, an den Kunden vertrieben werden kann, möglichst langer, autarker Betrieb. Also wir garantieren auf jeden Fall 50 Monate, mutmaßlich wird er sich viel länger halten. Ja, der weckt jetzt einmal in der Woche auf, um sich zu melden, sich mitzuteilen, hier, mir geht es noch gut, ich habe noch den und den Akkureststand, aber ansonsten schläft der permanent, bis halt Wasser kommt. Ja. Wir haben hier mal ein paar Bilder. Wo ist das dann verprobt worden? Hier sieht man so einen Kabelschacht. Ist ganz schlecht zu erkennen, aber wenn man sich das obere rechte Bild anschaut, da sieht man eine Wand und in der Wand verschwinden Kabel. Wenn das Wasser diese Höhe überschritten hat, dann fließt das Wasser über die Kabelbrücken ins Stellwerk rein und liegt das Stellwerk lahm. Na, das war der eigentliche Use Case. Na. Das sind entsprechende Schmutzwasserpumpen verbaut. Allerdings kommt es halt immer mal wieder dazu, auch durch Vandalismus und Ähnliches, dass die Pumpen ausfallen, beziehungsweise die Abwasserschläuche ausfallen, sprich die Pumpe arbeitet perfekt und so wie die das Wasser hochpumpt, fließt das wieder rein. Und dafür ist dann dieser Wassermelder. Okay, was haben wir daraus gelernt? Also dem Partner erstmal gut zuhören und jede Aussage auch wirklich hinterfragen und auf Sinnhaftigkeit abklopfen. Was willst du denn wirklich? Gerade so Kunden, die faktisch schon mit einer fertigen Lösung ankommen, weil sie irgendwie sich da vielleicht privat informiert haben oder irgendetwas. Und das Wichtigste ist, Interviews mit den Mitarbeitern an der Basis führen. Im Allgemeinfall kriegt man eine Beauftragung von mittlerer Management-Ebene. Ja. Unbedingt das Gespräch mit den echten Anwendern suchen. Ne? Was ist euer Problem? Wie können wir euch da helfen? So, zweites Learning, leichtgewichtig und kosteneffizient Prototypen entwickeln. Es nützt mir nichts hier, wir können alles, die schönsten Sensoren, laserbasiert irgendetwas dahin zu bauen. Zum einen, das Ding wird schandenteuer. Zum anderen, ich baue das jetzt in den Schacht ein, dann kommt eine Spinne, macht da ihr Netz davor oder ein Blatt fliegt da rein oder irgendetwas. Dann habe ich einen wunderschönen Sensor, der nicht wirklich funktioniert. Also da auch wirklich so ein Stück weit einfach halten. Und natürlich, wenn es irgendwie geht, nicht selber entwickeln, sondern gibt es da irgendetwas am Markt? Gibt es da irgendeinen Sensorbaukasten, den ich einsetzen kann? Ist vielleicht sogar so für die fertige Sensorlösung Tragino oder ähnliches dafür geeignet? Kann ich das vielleicht mit meinen Security-Richtlinien noch vereinbaren? Aber dann auf jeden Fall was Fertiges nehmen. Ja, und testen, testen, testen. Und das Ganze steht dann unter dem Motto, try often, fail fast. Leicht gesagt, hört man immer wieder, in der Realität macht man das viel zu selten. Ja. Dann baut man irgendwie im stillen Kämmerlein eine Lösung vor sich hin. Ein halbes Jahr später geht man zum Kind und sagt, das nützt mir mal gar nichts. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, Umweltsensor. Beim Umweltsensor, da ging es darum, im Kontext von einem anderen Projekt haben wir Interviews geführt mit Kollegen der Instandhaltung. Und da wurde immer wieder mal der Zusammenhang geäußert oder gemutmaßt zwischen Staub und Ausfällen von dem relaisbasierten Stellwerk. Ja, muss euch vorstellen, relaisbasierte Stellwerke, die sind aufgebaut worden, konstruiert so in den 60er Jahren, DRSP S60. Das 60 steht für 1960. Das sind in Relaiskästen kodierte Logikgatter. So und oder Schaltungen, alles schön in Relais gegossen, sind eigentlich super stabil, funktionieren hervorragend. Winziges Problem, Relais sind natürlich Mechanik, die sind relativ empfindlich hinsichtlich Staub, Dreck und ähnliches. Und da hatte dann ein Kollege mal geäußert, also wenn du nebenan eine Baustelle hast, dann kannst du dich schon auf unruhige Nächte einstellen. Wir haben dann gesagt, okay, also wir schauen mal. Wir haben keine wissenschaftliche Arbeit gefunden, die das wirklich mal untersucht hätte. Von Siemens gibt es dann so Hinweise wie, relaisbasiertes Stellwerk, RSTW, muss halt trocken und sauber sein. Ja, okay. Es gab ein paar Hinweise, da wurde untersucht, inwieweit sich Silikatverbindungen auf Relaiskontakten ablagern können, gerade im Zusammenhang mit hohen Luftfeuchtigkeiten, was dann einen durchsichtigen, nicht sichtbaren, aber hochgradig isolierenden Film bildet. Und wenn die Relaiskontakte natürlich isoliert sind, dann funktioniert auch nichts mehr. Jedenfalls war das für uns Motivation genug, zu sagen, okay, wir schauen uns das mal näher an. Dann haben wir ein POC aufgesetzt zusammen mit den Kunden, mussten leider feststellen, okay, am Markt gibt es keine Sensorik, die verwendbar war. Es gab zwar jede Menge, die Staub messen konnten und so weiter, aber die waren alle kabelgebunden. Es ist aber eine Vorschrift, dass in einem relaisbasierten Stellwerk alles potenzialfrei sein muss. Und deswegen konnten wir keine Kabel da reinbringen. Nicht, dass wir da noch irgendwie eine Erde oder irgendwas reinbringen. Und da war dann das Thema rückwirkungsfrei zu erfüllen. Hieß es, okay, hilft nichts. Wir brauchen jetzt einen Sensor, der vollkommen autark ist, der keinerlei Kabel hat und der uns das misst. Gab's nicht. Haben wir zusammen mit einem Partner dann entwickelt und haben dann den POC durchgeführt. Und ich habe ja mal so ein bisschen Historie, das ist also ein bisschen länger. Im Januar 2022 hatten wir dann die ersten Prototypen davon und haben 20 Sensoren mal in 10 Stellwerke ausgebracht. Damals wussten wir auch noch nicht so genau, haben wir einen in Fußbodennähe, einen in 2 Meter Höhe und dann haben wir diese 10 Stellwerke überwacht und haben dann erstaunliche Erkenntnisse rausgezogen, beispielsweise, dass die vollkommen verschieden sind. Also es gab Stellwerke, die waren sehr, sehr sauer. Da hatte man so Partikelkonzentration 10, 20 Partikel pro Kubikzentimeter. Dann gab es so ein großes Mittelfeld, irgendwas um die 50. Und dann gab es einen Teil, die hatten sehr viel. Ja. Da haben wir gesagt, okay, es hilft nichts, wir haben nicht genügend Daten, wir müssen den POC nochmal ausweiten. Haben wir den um weitere 30 Stellwerke erweitert. Und dann haben wir so schöne Sachen gefunden, wie, okay, wir haben jetzt hier 5 Stellwerke, die Top 5 der belastetsten Stellwerke. Die schauen wir uns jetzt näher an, teilweise mit Ortsbesuchen und so weiter. Und sind dann drauf gekommen, okay, da sind Belüftungsanlagen, da sind die Filtermatten nicht eingebaut worden, da sind die falschen Filtermatten eingebaut worden und ähnliches. hatte man einfach nicht im Blick gehabt. Das kam dann so raus und dann haben wir auch den Nachweis gebracht, okay, durch die richtigen Maßnahmen ist es möglich, die Umweltbedingungen im Relais-basierten Stellwerk entsprechend nach unseren Vorgaben zu verbessern. Und das war dann auch der Signalstart, dass man gesagt hat, okay, wir machen das im großen Stil. Hier habe ich mal einen Screenshot mitgebracht. Das war im Januar 24. Ich komme schön aus dem Silvesterurlaub nach Hause und habe ganz, ganz viele Mails. Hat die Anomalie-Detection angeschlagen bei ganz vielen Stellwerken. Da habe ich mich gewundert, ja, was könnte das sein? Und dann sind wir drauf gekommen, okay, das ist Silvester. Der Abbrand von den Raketen, von den Böllern, in manchen Stellwerken spült das 1:1 rein. Na, und wenn man sich das mal anschaut, wir haben hier ein langfristiges Mittel gehabt in dem Stellwerk von 16 Partikel pro Kubikzentimeter. Das lokale Peak ohne Silvester war bei 61, zu Silvester hatten wir 860. Na, jetzt kann ich spoilern, 24 hat es uns noch schlimmer getroffen, da war eine ganz besondere Wetterlage, Inversionswetterlage mit ganz wenig Luftaustausch. Da hatten wir Peaks gehabt von 2.500 über einen sehr langen Zeitraum. Ja, also das war durchaus beeindruckend. Wir haben dann Analysen gefahren, hat das Auswirkungen auf das Störverhalten? Ja, und dann sind entsprechend der Scientisten losgelaufen, haben ganz viel untersucht und so weiter und die konnten das tatsächlich bestätigen. Ja. Und seitdem arbeiten wir auch daran, dass wir unsere Stellwerke entsprechend, dichter bekommen, dass es den Dreck da nicht so schnell reinspielt. Okay, ne, hier haben wir mal eine Karte vom Umweltbundesamt. Das ist von 24, da sieht man hier Inversionswetterlage Süden und extrem hohe Partikelbelastung. Ne? Interessanterweise konnten wir das dann bestätigen. Und die Auswertung für 24, die ist ganz frisch. Also in 42% der Stellwerke, die mit unserer Sensorik ausgestattet sind, kam es zu einem sehr, sehr starken Partikelanstieg innerhalb kürzester Zeit, der auch dieses Jahr sehr lange angehalten hat. Na, 2/5. Dass es durchaus möglich ist, dagegen zu wirken, das zeigt uns beispielsweise Nürnberg. In Nürnberg haben wir ein Stellwerk mitten in der Stadt, und das andere ist 2 Kilometer entfernt, aber auch noch in der Stadt. Und das mitten in der Stadt, das ließ sich überhaupt nicht beeindrucken, das etwas weiter hat exorbitante Anstiege zu verzeichnen gehabt. Okay, hier haben wir mal eine Karte, 23, 24, und da sieht man auf der Karte 24, was das Umweltbundesamt gemessen hat, das haben wir in unseren Stellwerken auch nachvollziehen können. Ja. Je röder, desto höher der Anstieg. Okay, das Gleiche haben wir dann auch noch mal gesehen, Sahara-Staub, Ostern 24, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, die Autos waren alle schön so gelb. Ne? Haben wir auch messen können in unseren Stellwerken. Man soll es nicht glauben, den Sahara-Staub hat es in die Stellwerke gespült, auch in richtig Größenordnungen. Und diesen Dreck, den einmal drin ist, den kriegt man ja so einfach nicht raus. Wir haben jetzt verschiedene Maßnahmen, beispielsweise eine Grundreinigung. Das kann nicht jeder machen. Da gibt es ganz, ganz wenige spezialisierte Firmen, die in der Lage sind, eine Grundreinigung in dem Stellwerk durchzuführen. Beispielsweise darf da kein chlorbasiertes Reinigungsmittel so verwendet werden. Es würde sofort die Kabelisolierungen angreifen und Ähnliches. Das geht nicht. Also von der Seite, wir können jetzt auch nicht sagen, okay, wir kaufen uns jetzt 1000 Reinigungsfirmen ein und jetzt bitte einmal alle Stellwerke putzen. Das geht leider so einfach nicht. Ne? Egal wie, bei den Sahara-Staub exakt die gleichen Werte wieder gehabt, ne? Um die 20%, wie wir es auch 23 festgestellt haben zu Silvester, Silvester 23. Ne? Und wir haben 24 festgestellt, wir können es tatsächlich beeinflussen. Was waren die Learnings daraus? Also zum einen, ne? Wenn man mit Endanwendern, mit den Kunden redet, mit der Instandhaltung redet, denen genau zuhören, auch mal auf die Zwischentöne hören. Wie gesagt, das war eigentlich reiner Zufall, weil wir in einem ganz anderen Kontext die Kollegen interviewt hatten, dass wir uns das angeschaut haben und dann vor allen Dingen nicht nur die Daten sammeln, sondern diese auch wirklich auswerten. Ja? Also wenn wir nicht eine Anomalie-Detection darauf gesetzt hätten, unter Umständen hätten wir das nie erkannt. Ja? Okay, Anomalie-Detection ist auch deswegen wichtig gewesen, weil was ist jetzt normal Null? Ne? Also was für das eine Stellwerk sauber ist, ist vielleicht das für das andere Stellwerk schon dreckig. Also de facto brauchst du ein Baseline für jedes einzelne Stellwerk. Und das ist manuell extrem schwierig durchzuführen. Okay, und dann gibt es ja wieder den schönen alten Managerspruch, was man nicht messen kann, kann man auch nicht verbessern, trifft hier genau zu. Wir haben dann 32 unterschiedliche Maßnahmen verprobt, angefangen von Fußabtrittsmatten über Grundreinigung, Filtermatten, Wechselintervallen beziehungsweise auch reine Luftreiniger. Und wir haben dann zu jeder einzelnen Maßnahme, was bringt das wirklich? Wie nachhaltig ist das? Sprich, wie lange hält der Effekt denn an und ähnliches? Und jetzt gehen wir einmal die Liste da durch und tun entsprechend die Maßnahmen umsetzen. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Brückenmonitoring. Hier hatte der Kunde ein Problem gehabt, der musste unbedingt die Längenkontraktion an verschiedenen Punkten einer Brücke überwachen. Und normalerweise wäre das jetzt so gewesen, dass ein Kollege jeden Tag da hätte hinfahren müssen und die entsprechenden Messwerte aufnehmen. Und da kam dann die Anfrage, okay, könnt ihr das uns nicht irgendwie anders gestalten? Okay, gut, können wir tun. Vorgabe war natürlich wie immer extrem kosteneffizient. Und wir sollten Längenausdehnung, Biegung, Vibration und Temperatur erfassen. Aufgrund der Anzahl der Sensoren stand relativ schnell fest, okay, beziehungsweise auch, weil wir einen besonderen Partner hatten, der da schon Erfahrung gesammelt hatte, dass wir das mit LoRaWAN umsetzen wollten. LoRaWAN war natürlich bei der Brücke nicht verfügbar, brauchte man auch ein LoRaWAN-Gateway. Dann hat sich herausgestellt, okay, die Sensoren, die sind zwar LoRaWAN-basiert, normalerweise sehr energieeffizient, haben trotzdem aber nur so 5, 6, 7 Monate durchgehalten. Man kann die nicht permanent tauschen, also wir brauchen noch eine Solarlösung, um die irgendwie unabhängig mit Energie zu versorgen. Solar unter einer Brücke ist schwierig, deswegen große Ausleger, dass die Solarzellen da rankommen. Und ihr merkt schon, der Aufwand wurde immer größer. Na, das war dann so ein Salami-Ding, wir sind dann von eins zum nächsten gestolpert und das wurde immer aufwendiger, immer teurer und so weiter. Irgendwann lief das so, wunderbar, der Kunde war begeistert, hat seine Daten bekommen, konnte seine Auswertungen machen. Ja. Aber das war nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir haben dann gesagt, okay, wir gucken uns das nochmal an. Wir haben uns dann entschieden dafür, ein lokales, selbstorganisiertes, fehlertolerantes Mesh-Netzwerk zu verwenden, auch weil wir in dem Kontext von dem Forschungsprojekt da entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. Dann gibt es zwei Gateways. Das Netzwerk ist so tolerant, die suchen sich das selber, die routen das auch entsprechend. Also das hat der Partner von uns hervorragend hinbekommen. Und de facto läuft es darauf hinaus, man bringt die Sensoren an. Die haben einen relativ großen Akku, aber einen Wechselakku. Und die Brücke wird eh jedes Jahr einmal begangen. Na? Und dann können die den Akku rausnehmen, stecken den nächsten rein und das geht nahtlos weiter. Na? Und das ist jetzt auch der Stand der Technik, beziehungsweise wir haben auch den Akku relativ groß dimensioniert und die Sensoren, die Software, die dahinter steckt, ist sehr energiesparend, sodass wir rechnerisch auf eine Laufzeit von maximal 36 Monate kommen. Aber egal wie, wir tauschen das eh jedes Jahr aus. Was waren denn die Erkenntnisse? Wir haben ja mal so ein paar Fotos davon. Wie das so angebracht war, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinschaut, dann sieht man auch auf dem großen Foto diese Ausleger, wo dann die Solarzellen dran sind, damit irgendwie die Solarzelle eine Chance hat, von der Sonne beschienen zu werden. Das ist alles super aufwendig gewesen. DBK, also wir klettern ja nicht auf Brücken hoch, also zumindest nicht diese Stellaner, da ruft man DBKT dazu. Und die holen dann DB-Services oder irgendetwas, im schlimmsten Fall irgendwelche Industriekletterer, die das dann irgendwie anbringen. Das ist alles andere als kosteneffizient. Und dann verwundert es auch nicht, was sind die Learnings. Also ja, die erste Lösung hat hervorragend funktioniert, war sie praktikabel? Definitiv nicht. Ja, also hinterfrage deine eigenen Ansätze und Lösungen und vor allen Dingen unterschätze niemals den Installations- und Rolloutaufwand. Also wenn wir gewusst hätten, auf was wir uns da eingelassen, dann hätten wir wahrscheinlich das Projekt nie angefangen. Mittlerweile sind wir da aber auch schlauer. Ne? Kurz zusammengefasst, KISS kennt auch jeder, keep it simple and stupid. Leicht gesagt, aber in der Realität neigt man manchmal dazu, das nicht zu machen. Okay, nächstes Thema, Vorstellung Fahrkartenentwerter. Fahrkartenentwerter, da kam der Kunde auf uns zu, der hatte ein Problem gehabt. Also Kunde war in dem Kontext DB Vertrieb. Das sind die Betreiber dieser Fahrkartenentwerter. Und da hatten sich Ausschreibungsbedingungen geändert, die da heißt, okay, ihr könnt euch nur an der Ausschreibung beteiligen, wenn die Fahrscheinentwerter onlinefähig sind. Okay, waren sie zu dem Zeitpunkt nicht. Haben uns zusammengesetzt mit der Firma Exelonix, beziehungsweise auch Trapeze. Trapeze ist der Hersteller der Ticketentwerter und Exelonix ist eine sehr innovative Firma, ich glaube aus dem Dresdner Raum. Die haben die entsprechende Software, beziehungsweise die LTE-Sticks da zur Verfügung gestellt, so dass die Geräte erstmal onlinefähig wurden. Ne? Und im Grunde genommen waren dann alle begeistert, super, wir kriegen jetzt die eh schon vorhandenen Statuscodes, Fehler im Einzug, Fehler im Stempel, was es da nicht alles so gibt. Ne? Die waren ja lokal vorhanden, ne? Aber die werden jetzt erfasst und übertragen und wir können das dann entsprechend auswerten. Und damit war der Kunde total zufrieden. Wir hatten die Ausschreibungsbedingungen erfüllt. Jetzt haben wir uns das auch mal genauer angeschaut und da kamen dann so interessante Informationen wie zum Beispiel ein Zeitstempel, nämlich der Zeitpunkt, wo dieser Fehlercode geworfen wurde oder diese Nachricht auf dem Endgerät generiert wurde. Die schwankte so ein bisschen, ne? Die driftete so auseinander, ne? Und irgendwann haben wir da mal nachgefragt und hat sich herausgestellt, ja, die Uhrzeit wird nicht synchronisiert. So, jetzt stempel ich und im allerschlimmsten Fall ist mein Ticket in der Sekunde schon abgelaufen, weil der mir einen Zeitpunkt rangemacht hat von vor einer Stunde. Ist schwierig. Das Gerät hat also nicht wirklich eine Zeitsynchronisierung gehabt oder ähnliches, ne? Aber wir konnten, also wir haben ja die Zeit mitbekommen. Und ja, es dauert immer vielleicht 1-2 Sekunden, bis die Nachricht bei uns war, ne? Aber viel länger im Mittel nicht. So, und wenn man da so ein bisschen Big Data-Ansatz fährt, dann kommt man drauf, okay, wir können ungefähr die Zeit ermitteln, die Time trifft. Ja? Und das war dann für den Kunden schon ein Riesending, weil mit einmal konnte der ermitteln, okay, wir haben da eine große Abweichung, wir steigen jetzt ein in zustandsbasierter Wartung, ich schicke da jetzt meinen Techniker hin, der die entsprechende Uhrzeit stellt. Ja? Nächstes Thema war gewesen, wir haben ja den Punkt mitbekommen, wann gestempelt wurde. Ja, dann haben wir das einfach mal zusammengezählt und es gibt eine Vorschrift, aller 50.000 Stempelungen muss das Gerät einer Wartung unterzogen werden. Das hat man vorher nicht gewusst. Ja, die Geräte waren ja nicht onlinefähig. Da hatte man das starr eingetragen, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre, fahren wir da mal hin, gucken uns das Gerät an. Da gibt es aber Geräte, die kommen vielleicht auf 100 Stempelungen im ganzen Jahr. Ja, da gibt es Geräte, die sind vielleicht bei 50.000 im halben Jahr gewesen. Ja, und mit einmal konnten wir eine Vorhersage sagen, wann wirst du deine 50.000 Stempelungen haben? Plan das doch schon mal ein. Ja, hat der Kunde gar nicht glauben wollen, dass sowas geht. Ja, das war auch nie eine Forderung gewesen. Ja, hier haben wir nochmal ein Bildchen zu der Time-Drift. Ja, wo wir dann ungefähr schätzen, es ist nur eine Schätzung, ja, aber über eine große Anzahl von Nachrichten kriegt man schon ziemlich genau hin, wie weit läuft es denn auseinander? Ja. Oder auch sowas, eine einfache Heatmap, wie viele Entwertungen habe ich denn? Ist das Gerät in der Woche eher belastet oder am Wochenende oder was auch immer? Da haben sich die Marketing-Experten gefreut und irgendwelche Analysen dann draufgefahren. Was war dann Learning? Spiele mit Daten und bringe deinen Partner auf neue Ideen. Der Kunde, der weiß ja nicht, was alles geht. Ja. Der ist aber umso dankbarer, wenn man ihn dann auf irgendwelche Ideen bringt. Und wenn wir schon mal dabei sind, das ist ja im weitesten Sinne Anlagenmonitoring, also OT. Und nach meiner Wahrnehmung, wo stehen wir denn bei OT? Also im Grunde genommen sowas wie bei in der IT Ende der 90er. Ja. Was heißt das? Die etwas Älteren, entschuldigen Sie, aber die etwas Älteren, ne, die werden sich noch erinnern, wie ging das? Ne, man ist so ins Büro gegangen, hat einen Rechner hochgefahren, dann hat man sich auf dem Sofa angemeldet und hat geguckt, okay, wunderbar, mein Webserver läuft noch. Die etwas Besseren, die haben dann aufs Logfile mal so ein bisschen rumgekreppt, wie viel 404 oder vielleicht habe ich da lustige Angriffe gefunden oder sowas, aber das war alles manuell. Ja, das war so der Stand der Ende der 90er und irgendwann kam man dann so auf die Idee, okay, wir brauchen ein Monitoring-System. Ja, dann kam dann so Satan, Nagios und so weiter in den Nullerjahren. Und dann hat man angefangen, Verfügbarkeitsmonitoren durchzuführen. Und genau auf der Stufe sind wir irgendwo in der OT-Welt im Moment. Die allermeisten Anlagen laufen komplett ohne Monitoring. Jetzt gibt es irgendwelche Lösungen, die ersten Hersteller bieten das auch an. Ist auch immer eine schöne Idee, wenn jeder Hersteller natürlich seine eigene Cloud hat. Und dann kann man versuchen, dann hier, da sind deine 25 Apps, damit du deine Anlagen gucken kannst. Aber auf diesen Stand sind wir ungefähr. Also das ist noch ein weites Feld, erstmal ein Verfügbarkeitsmonitoring anzufangen für alle Anlagen und dann irgendwann mal darauf auch Use Cases zu entwickeln. Okay, was ist die Lehre daraus? Bleibe hungrig, bleibe neugierig und vor allen Dingen bleibe niemals stehen. Klar, wir hätten uns so zufrieden geben können und sagen, okay, ja, wunderbar, Kunde ist zufrieden, läuft. Ne? Er wollte ja nur den Status Quo haben. Ja. Aber da ist auch erstaunlich viel Mehrwert geschaffen worden. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Vorstellung, smarte Köderboxen. Die Deutsche Bahn ist einer der größten Immobilienbesitzer in Deutschland und zahlreiche Objekte sind natürlich dann auch irgendwie von Ungezieferbefall betroffen. Und stellt sich die Frage, ja, okay, wie wird das bekämpft? Stand heute mit extrem hohen Giftködereinsatz. Na, jeder hat es schon mal gesehen, auf dem Bahnhof überall stehen so Blechkisten, also, da sind Giftköder drin und davon tun wir jedes Jahr sehr, sehr, sehr viele Tonnen in die Umwelt bringen. Na, das geht auch nicht anders im Moment. Und da haben wir gesagt, okay, gibt es da nicht was Neues? Wir haben dann auf einer Messe einen Partner kennengelernt, das ist Ball-B. Die haben ein entsprechendes System. Nennen das selber smarte Köderbox, also sprich, das ist eine einfache Mechanik. Wenn eine Ratte da reingeht oder irgendetwas, wird die erkannt, wird die gezählt und dann kann man darauf irgendwelche Auswertungen fahren. Wir haben uns dann Experten ins Boot geholt, in dem Fall IAB Weimar, Institut für angewandte Bausicherheit, Weimar ist das, glaube ich, und die haben den POC mit begleitet im Bahnhof Erfurt und noch ein zweites Lagergelände. Und da haben wir uns das dann angeschaut, ist es möglich, mit diesen smarten Köderboxen entsprechend die Giftködermenge zu reduzieren? Ist das prinzipiell machbar? Und ja, um es gleich zu sagen, definitiv ist das möglich. Es ergibt sich auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel, man hat ein Gelände, da gibt es überhaupt keine Rattenpopulation, man ist vollkommen ungezieferfrei, wunderbar. Dann bringt man eine hin mit einem nicht toxischen Köder, ne, also so eine Art Süßigkeit für Ratten. Und die benutzt man reinweg als Indikator. Die reinweg als Indikator für eine Reinvasion. Und sobald da entsprechend eine Rattenpopulation festgestellt wird, dann fährt man eine Kampagne möglichst frühzeitig. Wir müssen uns alle vor Augen halten, Ratten können sich unglaublich stark, sehr, sehr schnell vermehren. Na, also die können bis zu 6-mal im Jahr Kinder bekommen. Und wenn man das mal hochskaliert, also je frühzeitiger man das bekämpft, desto weniger Giftködereinsatz ist notwendig. Na, aber dafür muss man frühzeitig darüber informiert werden. Na, also, man könnte erstmal eine Box anbringen, reinweg als Indikator für eine Reinvasion. Dann, jetzt fährt man in Kampagne, ne, da hat man auch die smarten Köderboxen da, ne, man setzt toxische Köder ein. Sind die denn überhaupt noch valide? Sprich, wird die Rattenpopulation von diesem Giftködertyp überhaupt noch bekämpft? Ne, es kommt immer wieder vor, dass eine Rattenpopulation eine Resistenz entwickelt gegen einen ganz speziellen Giftködertyp. Kann man dann in Einsatz bringen, wie man will, die werden nicht mehr bekämpft davon. Wie bekommt man das denn sonst mit? Also ich stand heute mit so einer dummen Blechbox überhaupt nicht. Ja, da bringt man immer wieder die Giftköder und da freut man sich, 70% Abfraß, 100% Abfraß, wunderbar, bringt überhaupt nichts. Ja, also zwingend, da hat man dann hier solche schöne Sachen. Über den grafischen Verlauf konnte gezeigt werden, dass die Besuche weitgehend zurückgingen und auf eine Nulllinie ausliefen. Ja, dieses Feedback braucht man einfach. Ja, okay. Und am Ende des Tages ist das natürlich nicht preiswert. Also so ein Blechcontainer inklusive befüllen und so weiter, da bin ich mit 20 Euro im Monat dabei. Ne? Also das schaffe ich mit so einem System im Leben nicht. Ne? Auf der anderen Seite kann man aber auch die Menge radikal reduzieren. Also wir kommen teilweise mit einem Fünftel hin der Köderboxen mit Anwendung von den smarten Köderboxen, beziehungsweise auch um die Umweltschutzziele der Deutschen Bahn zu erfüllen, rechnet sich das auf jeden Fall. Okay, was haben wir daraus gelernt? Hole dir kompetente Partner ins Boot. Ne, das ist auch wieder so ein Ding, wir sind alle Spielkinder, wir entwickeln unheimlich gern sowas selber. Eine Köderbox selber bauen mit den ganzen Regelwerken, alles was dahinter ist, ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee, aber dies kann man auch eins zu eins auf andere Szenarien übertragen, ne? Auf beliebige Sensoren. Wenn es da irgendjemand gibt, hol dir kompetente Partner ins Boot. Ne? Greife auf etablierte technische Lösungen zurück, erfinde das Rad nicht neu oder kurz gesagt, stell dich auf die Schultern von Riesen, dann kannst du definitiv weiter schauen. Okay, dann schauen wir uns die Learnings nochmal zusammen an. Also, drei often fail fast, ne? Und wenn man es nicht messen kann, kann man es nicht verbessern. Ich glaube, es ist klar, genau wie das dritte KISS-Prinzip, keep it simple and stupid, hört man andauernd, kriegt man in der Lehre auch vermittelt. Bleibe hungrig, bleibe neugierig, bleibe niemals stehen und vor allen Dingen stell dich auf die Schultern von Riesen. Okay, damit vielen Dank. Gibt es Fragen? Die Frage ist, im weitesten Sinne, was ist LoRaWAN? Hab ich das? Long Range Wide Area Network ist glaube ich, die Abkürzung dafür. LoRaWAN, es ist ein relativ lokales, beschränktes Netz. Also wenn man gute Antennentechnik hat, gute Bedingungen und so weiter, kommt man vielleicht auf ein paar Kilometer, aber es ist jetzt definitiv eher was Lokales. Es gibt einen großen Anbieter, Defynx Network. Die sind international tätig. An die kann man sich ranhängen. Das ist auch für private Nutzung alles frei. Kann man verwenden. De facto kann auch jeder sein eigenes Gateway an Defynx Network mit anbinden und dann seine Infrastruktur mit zur Verfügung stellen. Und das haben ganz, ganz viele Tausende schon gemacht. Und deswegen kann man über Defynx Network zumindest in Städten, in urbanen Gebieten schon flächig auf LoRaWAN zurückgreifen. Exakt. Die Frage war, was ist POC? Entschuldigung. Ja, es ist Proof of Concept. Also einfach eine Verprobung.
Haben Sie Erfahrung im Bereich Open Source Hardware von IoT-Komponenten?
Die Frage ist, ob wir Erfahrung haben im Bereich Open Source Hardware von IoT-Komponenten. Da sage ich nein. Da sage ich deswegen nein. Wir sind zwar die Systeme, wir sind der IT-Partner, aber wir machen keine Hardware. Also alleine die Genehmigung zu bekommen, mal ein Draht anzulöten, ist herausfordernd. Ne? Also wir bauen sowas nicht. Wir versuchen uns das immer einzukaufen, wir versuchen uns das auch immer mit Support einzukaufen. Wir können auch nicht für die Sensoren jetzt die Firmware supporten oder irgendetwas. Wir versuchen das immer mit dazu zu bekommen. Also sprich, dass wir nicht nur die Hardware einmalig kaufen, sondern wir hätten gerne einen Supportvertrag dazu, dass die Firmware, wenn irgendeine Sicherheitslücke bekannt wird, dass dann auch die Firmware über der Air abgedatet wird. Stell dir einfach vor, du hast tausende Sensoren draußen und mit einmal heißt es, oh nee, das geht nur lokal. Dann bist du tot, dann hast du tausend Ziegelsteine. Das willst du nicht. Beantwortet das die Frage?
Ich meine jetzt dann wäre es ja eigentlich egal, ob Sie jetzt Open Source Hardware kaufen oder Closed Source Hardware.
Absolut. Absolut. Also wir greifen ausgesprochen gern auf Open Source zurück. Wir haben einen Kriterienkatalog, was wir natürlich beachten müssen. Wir müssen Support dafür bekommen können und so weiter. Ne? Wir müssen auch die Vitalität ermitteln von den Open Source. Also wir können jetzt nicht auf eine Software setzen, wo nur dieser berühmte eine Mann da in Nebraska, wenn er mal gar nichts zu tun hat, das funktioniert nicht. Na? Aber wenn das ein vitales Projekt ist, machen wir das sehr gerne. Und das würden wir auch bei Hardware machen. Wenn es jetzt eine Firma gibt, die auf Open Source Hardware, dann wäre das uns noch lieber. Ja. Wann war das die Frage?
Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Stellwerke und den Wasserstand zurückkommen. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, was passiert, wenn das Ding auslöst? Mhm. Was sind die Maßnahmen und wie schnell ist die Alarmierungskette? Beziehungsweise wie die halt auch ausschaut?
Also die Kollegen, die können selber konfigurieren, dass sie eine SMS bekommen oder eine E-Mail. Ne? Auf jeden Fall gehen die entsprechenden Alarme in ein Cockpit und das routet das dann an die entsprechenden Rufbereitschaften. So, und was würde gemacht werden, also wenn er feststellt, okay, wir haben Schmutzwasserpumpen, wir können auch die Feuerwehr rufen oder irgendetwas, wir können auch im äußersten Notfall zumindest stromlos schalten. Na, also wir können Maßnahmen ergreifen. Es ist jetzt auch nicht so, okay, das Ding löst aus und 5 Minuten später ist alles vorbei. Also das ist selten der Fall. Na, beantwortet das die Frage?
Ja, mich hat hauptsächlich die Alarmierungskette interessiert, was halt dann eben ja. Maßnahmen
getroffen hat. Genau. Also dann sagen wir mal, es gibt mehrere Wege, die auch vollkommen redundant liegen. Die einen, die wollen es halt direkt auf ihr Handy haben oder irgendetwas, die anderen gehen halt übers Cockpit. Na, aber das geschieht automatisiert.
Frage zu den Verlegten-Packungen mit den feuchten Silikaten. Ich hatte das gleiche Problem im großen Maßstab. Mhm. Was ist denn die Lösung, außer das Zeug frei zu bleiben?
Also, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also das heißt bei uns Ausbau der Relaisbaugruppen, dann gehen die nach Wuppertal ins Signalwerk und da werden die aufbereitet. Also im schlimmsten Fall durchtauscht der Relais, der einzelnen Siemens-Relais. Ne? Im Best Case werden die nur geputzt. Da haben die irgendwelche Spezial- und dann sitzen wirklich Leute da und putzen die Kontakte. Na? Da stecke ich jetzt allerdings nicht so tief drin, mit was die da genau reinigen. Aber ich weiß, dass das absolute Spezialreiniger sind. Das darf halt wieder kein Chlor haben und so weiter, um halt die Isolierung nicht anzugreifen. Aber was es genau ist, kann ich nicht sagen. Aber das ist ein super aufwendiger Prozess. Deswegen ist es essentiell, dass wir die Luftfeuchtigkeit innerhalb von einem gewissen Pegel halten. Wenn es zu trocken ist, dann hat man statische Entladung und so weiter. Ne? Das will man auch nicht haben. Wenn es aber zu feucht ist, dann kommt es zu solchen Reaktionen, beziehungsweise im allerschlimmsten Fall zu einer Art, naja, salopp gesagt, Rost. Ne? Da gibt es wirklich Korrosionseffekte.
Ich kenne das mit dieser Isolationsschicht, das ist meine Rest, die war gleich 30 Jahre in den leerstehenden KWU, also in den Porzellanwerken, da ist ein Dienststoff drauf gewesen, das ist also ein Worst Case.
Ja, dann hat man, glaube ich, verloren. Ja, das ist ein Stück weit wie, also ich weiß es, Wuppertal, was ist das Schlimmste, was man einer Relaisbaugruppe antun kann? WD-40. Ja, da sagen die, da können wir auch nichts mehr machen oder so, dann können wir eigentlich das Ding nur noch komplett entsorgen. Ansonsten kriegen die das wieder hin. Aber das ist ein riesen Aufwand. Na? Und im allgemeinen Fall wird dann wirklich angefangen, entweder die Kontakte zu reinigen, wenn es irgendwie geht, ansonsten werden wirklich die Relais getauscht. Ja. Relais sind super teuer, das ist super aufwendig, das muss ja alles wieder auch eingemessen werden, das muss alles geprüft werden und so weiter. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein Aufwand dahinter steckt. Umso wichtiger ist es, dass wir dafür sorgen, dass die Umweltbedingungen halt möglichst optimal sind. Ja. Wir müssen unsere relaisbasierten Stellwerke auch noch viele, viele, viele Jahre pflegen. Also die müssen noch ein bisschen durchhalten, es hilft nichts. Okay, hat noch jemand eine Frage?
Ich habe ein Mikro.
Ah, super.
Können Sie schon verraten, gibt's an welchen Projekten Sie in Zukunft arbeiten werden? Gibt es da noch Ideen für neue IoT-Projekte?
Also ich habe es ja vorhin ein bisschen anklingen lassen, wo wir ungefähr bei OT stehen. Na? Und Hauptaugenmerk hat jetzt, möglichst leichtgewichtig, möglichst viele Anlagen einzubinden. Ich war jetzt die Woche in Berlin gewesen, 2 Tage. Das sind Anlagen Druckluftspeicher. Die Druckluftspeicher sind auch essentiell. Warum? Damit werden die Türen vorbefüllt, damit werden die Bremsen vorbefüllt, damit der Zug fertig gemacht werden kann für die nächste Fahrt. Wenn der Druckluftspeicher ausfällt, dann können das zwar in der Theorie auch noch die Züge machen, also die Loks selber, das dauert aber ewig und 3 Tage und dann hast du dir schon wieder die Verspätung eingehandelt. Also auch so etwas Einfaches wie ein Druckluftspeicher ist essentiell. Na? Da müssen jetzt Überwachungen ran. Also wir versuchen mit dem Hersteller zu reden, dass wir die Informationen direkt per Modbus abgreifen können. Falls das nicht geht, haben wir zumindest noch ein paar potenzialfreie Kontakte und vor allen Dingen die Sensorik für den Druckspeicher. Haben wir die 10 Bar anliegen. Das ist jetzt mal ein Fall. Ein anderer wäre Fernentsorgungsanlagen von Vogelsang. Müsst ihr euch vorstellen, sind spezielle Bahnsteige. Da stehen ganz, ganz viele T-Träger, sind 2 Schläuche dran. In einem ist Wasser und aus dem anderen wird das Abwasser aus dem Zug abgepumpt. Wenn diese Anlage ein Problem hat, dann kann der Zug nicht entleert werden und dann fährt er mit voller Toilette schon los. Und dann hat man diese schönen gelben Zettel an der Tür. Das muss natürlich alles in eine Überwachung rein. Also das sind so die Projekte, an denen wir gerade arbeiten. Ein anderes Thema ist, wir versuchen immer noch einen Sensorbaukasten auf die Beine zu stellen. Wir haben mit verschiedenen Herstellern Kontakt, beispielsweise Infrasensing. Da haben wir aber so ein paar Problemchen, ganz ehrlich gesagt. Perinet evaluieren wir gerade. Und wenn wir gar nichts finden, dann versuchen wir mit einem Partner zusammen einen eigenen Sensorbaukasten.
Okay. Ich hätte noch so einen kleinen Vorschlag. Was halten Sie denn von smarten Mülleimern? Weil ich sehe halt einen Zusammenhang mit diesem Rattenbefall, wenn halt so ein Bahnhof total vermüllt ist. Ich meine, da können Sie nichts dafür. Das sind halt wir Menschen, die halt den Müll einfach rumschmeißen oder die Mülleimer sind voll und werden nicht regelmäßig geleert. Und vielleicht gibt es da ja auch eine Idee.
Also da gab es tatsächlich schon ein Projekt, das haben wir auch schon verprobt. Sprich, da war ultraschallbasierter Füllstandssensor in der Kuppel von den Mülleimern eingebaut und hat einfach die Tiefe gemessen. Die Technik an sich hat gar nicht so schlecht funktioniert. Vandalismus war ein Riesenthema, Diebstahl war ein Riesenthema. Und vor allen Dingen, der Sensor konnte jetzt nicht erkennen, hat jemand einfach nur Papier reingeknüllt oder ist er wirklich voll. Ne? Also da gab es dann auch so ein paar Sachen zu beachten. Und vor allen Dingen, man konnte es nicht so kosteneffizient gestalten, dass es für den Betreiber, für Stationen und Service attraktiv war. Ja, ich will nicht ausschließen, dass es dann nochmal einen Neuaufschlag gibt oder irgendwas, aber gerade dieser Einstieg in die zustandsbasierte Wartung, sprich, wenn Mülleimer voll, dann wird er geleert, ne? Das wäre super, ne? Aber dafür brauchen wir auch Lösungen, die sich im Business Case abbilden lassen. Ja. Aber ja, wir haben das schon getan. Okay.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Fahrkartenentwerter.
Ja.
Und zwar ging es da ja um den Time Drift. Ich habe mich jetzt gefragt, ihr habt da jetzt eine Internetverbindung über LTE. Aha. Der kann sich aber nicht selber stellen, sondern das muss manuell gemacht werden.
Ja.
Okay.
Warum? Also, dieser LTE-Stick von Exelonix, ne, der kann zwar die Statusquotes auslesen über eine proprietäre Schnittstelle von Trapeze, ne? Mhm. Der kann aber nicht die Zeit da reinbekommen. Klar, jetzt könnte man das alles neu entwickeln und so weiter. Da sind wir aber wieder dabei. Fahrkartenentwerter sind jetzt sowieso ein Auslaufmodell. Ne? Mhm. Und das ließ sich nicht kosteneffizient abbilden. Mhm. Ne? Und dann hat man darauf verzichtet. So. Ja. Aber der Kunde war umso heavier, dass wir ihm eine Möglichkeit gefunden haben. Hier, guck mal nach, läuft gerade raus.
Ja. Ja.
Aber manchmal klingt das so einfach. Jeder sagt, warum ist da kein NTP oder irgendwas? Ist da online da oder so? Nee, das sind 2 vollkommen getrennte Systeme und über eine proprietäre, serielle Schnittstelle werden ein paar Statusinformationen ausgelesen. Da geht das leider nicht.
Mhm. Danke. Ja.
Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Nun arbeiten Sie ja viel mit Sensoren und ich habe zum Beispiel zu Hause in der Küche 3 Thermometer einfach nebeneinander und die zeigen alle was anderes an und auch Luftsensor, also Luftfeuchtigkeit haben auch 2 Geräte und die zeigen auch was anderes an. Mache ich was falsch oder sind die Geräte doof? Also, vielleicht haben Sie da, können Sie mal Erfahrung teilen.
Also ich mutmaße mal, dass wir auf unterschiedliche Geräteklassen setzen. Ich hole mal hier das Bildchen raus, hier, von unserem Umweltsensor. Man sieht es den nicht an, aber in Wirklichkeit, das ist wirklich ein Hightech-Gerät. Da oben das weiße Ding, das ist keine Antenne, sondern das ist ein Keramikstutzen, wo ein sehr, sehr präziser Messsensor drin ist. Die sind alle kalibriert. Also da kannst du 10 nebeneinander legen oder so, da bedeutet die Abweichung also vielleicht ein Zehntel oder irgendetwas. Also das ist schon irre, was machbar ist. Allerdings kostet der halt auch keine 3,50. Das muss man halt leider auch sagen. Ne? Ansonsten einfach mal reingucken in die Sensorik. Manchmal kann man die auch nachkalibrieren. Dann sagt man einfach, okay, du bist meine Referenz und die restlichen kalibriere ich dann da drauf.
Das kann ich auch machen, habe ich auch gemacht, aber dann, wenn dann die Küche, keine Ahnung, 4 Grad wärmer drückt oder sowas, dann ist einer...
Ah ja, okay. Dann kommt es natürlich auch darauf an, was hat man für eine Sensorik drin. Also die billigste Variante sind so Temperaturwiderstandssensoren oder irgendetwas. Sprich, die haben irgendwie eine Kurve und in Abhängigkeit von der Temperatur ändern die ihren Widerstandswert. Ne? Die sind schwierig, die sind halt jeder kleines Bild anders. Na, es gibt aber auch welche, die sind digital, die sind direkt per I²C oder sowas auslesbar, die werden vom Hersteller direkt im Werk kalibriert. Na, also da hat man dann schon mal sehr, sehr gute. Und dann gibt es welche, die sind super präzise, aber das kostet dann halt auch. Na, und da muss man immer genau gucken, okay, was brauche ich jetzt wirklich für diesen Use Case? Oder so weiß es sein, was könnte ich in einem halben Jahr denn gebrauchen? Weil richtig blöd ist es, wenn man jetzt auf so einen billigen Sensor setzt in einem halben Jahr, wenn man das alles ausgerollt hat, stellt man fest, naja, ein bisschen mehr Genauigkeit wäre schön gewesen. Ja. Okay?
Sie hatten bei den Brücken noch davon geredet, dass Sie das Mesh-Netzwerk einsetzen. Können Sie dazu noch was konkreter sagen?
Also da bin ich jetzt nicht der Experte. Also das hat ein Hersteller von uns gemacht. Allerdings, wir hatten ein Forschungsprojekt zusammen mit der TU Chemnitz gehabt und die haben Batman da vorgestellt. Ich kannte es überhaupt nicht, war mir unbekannt. Da habe ich ein bisschen reingelesen und dachte, oh, das ist aber eine feine Geschichte, das ist aber interessant. Und als dann dieses Brückenthema kam, hatte ich dann mit einem unserer wichtigen Partner da geredet und gesagt, okay, wäre es denkbar, diese Sensoriken so energiesparsam hinzubekommen, wir müssen sowieso alle paar Meter einen Sensor an der Brücke haben, dass die ein Mesh-Netzwerk bilden können. Und das haben die dann getan. Na, aber ich stecke da leider nicht so drin, da kann ich jetzt nichts dazu sagen.
Ist klar, danke.
Okay, dann, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Applaus